Abenteuer und Begegnungen in Rumänien zwischen Karpaten und Geschichte. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute geht es um ein Land, das mich seit meiner ersten Erkundigungsreise dort tief beeindruckt hat: Rumänien. Die weite und ursprüngliche Natur mit alten Dörfern und herrlichen Wäldern, Bären, die Geschichte der Siebenbürger Sachsen, die Begegnungen mit den Menschen dort immer wieder so erstaunlich und wow, und die spannenden Wanderungen machen es für mich zu einem wirklich einzigartigen und beeindruckenden Reiseziel. Ich habe heute zwei ganz besondere Gäste hier vor dem Mikrofon, wunderbar, den Hermann und den Leo. Hermann stammt aus Siebenbürgen, ist also Siebenbürger Sachse, also deutschsprachiger Rumäne, und führt dort gemeinsam mit meiner Familie das wunderschöne Gästehaus Villa Hermani, direkt in den Karpaten, in seinem kleinen Bergdorf. Die Frau, seine Ehefrau Katharina, hält dort alles am Laufen, während Leo als nächste Generation jetzt schon in die Fußstapfen des Vaters und der Familie tritt. Wir sprechen heute mit den beiden über unsere besonderen Rumänienreisen, unsere ganz lange Freundschaft und warum dieses Land so faszinierend ist. Also bleibt da mal dran. Aber jetzt möchte ich mal, gehen wir in medias res. Herzlich willkommen, hallo. Möchtet ihr euch bitte kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Hermann Kurmes. Ich stamme aus Siebenbürgen, aus einem kleinen Dorf namens Volkendorf, Vulkan auf Rumänisch, im Kreis Kronstadt, also mitten in den Karpaten. Bin ich aufgewachsen in einem zweisprachigen Dorf. Zur Hälfte waren es Siebenbürger Sachsen, zur Hälfte Rumänen. Ich bin da in die Schule gegangen, habe da meine Kindheit verbracht. Ja, eine sehr behütete Kindheit. Von Anfang an fuchsten wir mehr in den Wäldern und in den Gärten auf und so sehr naturverbunden. Und da nahm dann so mein Leben meinen Lauf. Ich habe da Abitur gemacht, habe Wehrdienst in Rumänien durchgeführt und bin dann irgendwann, wie die meisten Siebenbürger Sachsen, ausgewandert nach Deutschland. Was wir später erfahren haben nach der Wende, dass wir eigentlich von der Bundesrepublik freigekauft worden sind. Ja, und bin dann...
Entschuldige, unterbrechen, das war in den 90er Jahren oder davor?
Das war vorher schon, Ende der 70er, Anfang der 80er sind wir nach und nach, die Familie, dann ausgewandert und sind dann in Deutschland gelandet, in einer Universitätsstadt Göttingen. Wo ich studiert habe, meine Frau kennengelernt habe, eine Familie gegründet habe. Wir sind beide Lehrer, ja, und sind eben so in Göttingen gelandet.
Typisches Rumänen, deutschsprachiges Rumänenschicksal. Bei dir ist es aber anders, weil du bist dann wieder zurück emigriert. Also bist zurück, aber davon werden wir ganz viel erzählen. Kommen wir mal zum Leo. Du bist die nächste Generation, auch in Rumänien wahrscheinlich geboren, oder? Na, du wirst in Deutschland geboren sein, ja.
Genau, ja. Also für mich geht dann die Geschichte los in Göttingen, wo ich dann auf die Welt gekommen bin. Das merkt man mir dann an meinem Deutsch auch an. Ich frage immer alle, wieso kannst du so gut Deutsch? Naja, aber ich bin dann sehr früh, da war ich 3 Jahre alt, wo meine Eltern dann die Entscheidung getroffen haben, wieder nach Rumänien zu fahren, um dort zu arbeiten. Und ja, als Dreijähriger kann man ja nicht viel sagen.
Hast du kein Vetorecht gehabt?
Kein Vetorecht gehabt.
Wann war das? Was ist das für Jahreszahl?
Na, 97 war das,
glaube
ich. Ja. Und ja, ich bin dann in Rumänien aufgewachsen, eigentlich mein ganzes Leben lang. Kindergarten, Schule, Studium.
Sprichst Rumänisch?
Spreche natürlich Rumänisch, ja. Natürlich, ja, klar. Völlig klar. Und ja, hab natürlich noch so die Connection zu Deutschland. Wir haben da Familie, Verwandtschaft. Ich war immer wieder dann in Deutschland in den Sommerferien oder generell in Ferien. Ja, aber lebe in Rumänien und mache im Business mit.
In einem super Business, weil ihr seid ja voll aktiv. Wir haben ja ganz viel, ich habe schon gesagt, die Villa Hermani ist so quasi die Homebase, eine Bergpension. Von dort aus quasi unsere und viele tolle Bergwanderungen und Kulturwanderungen starten. Vielleicht irgendwie zu dir, Hermann, du bist dann zurückgekommen und dann bist gleich aktiv gewesen, so im Naturschutz, oder? Da geht es ja um Wölfe, Bären, voller spannende Geschichte. Erzähl sie ein bisschen, bitte.
Ja, also in den 80er Jahren, als wir beide mit dem Studium fertig waren, gab es in Deutschland wenig Stellen für Lehrer. Wir haben dann bei privaten Trägern gearbeitet und nach einer Zeit wollten wir uns verändern und dachten, dass wir über den Auslandsschuldienst vielleicht doch in das Lehramt reinkommen. Und siehe da, das war ein Zufall. Wir haben uns dann beide beworben. Ich wollte nach Südamerika, Katharina wollte nach Asien. Dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns in der Mitte in Osteuropa. Und wie der Zufall so will, wie der Franzose sagt, c'était une coïncidence, ne, aber der Zufall hat es gut gemeint oder ja richtig gemeint. Und wir sind zufällig in einer Stadt in Siebenbürgen gelandet, wo Katharina ihren ersten Arbeitsplatz kriegte. Ich habe ihr dann gefolgt und dann haben wir da beide an der Schule gearbeitet und der Vertrag war ein Jahr, aus einem Jahr wurden dann 2, 3, irgendwann waren es dann 8 Jahre. Ja, und in dieser Zeit ist sehr viel passiert. In den Ferien gingen wir dann oft in die Berge, wo ich aufgewachsen bin. Der Hausberg heißt da Königstein. Und haben dann eben ein Projekt kennengelernt, das CLCP. Und dieses Projekt war ein deutsch-rumänisches Projekt, wo ein Bayer hier, der Christoph Plomberger, der dieses Projekt leitete, den wir kennengelernt haben. Und der beschäftigte sich eben mit Wölfen, Bären, Luchsen. Der wollte eben diese Tiere besser studieren. Und das Ziel war, wie schafft man es, langfristig eine überlebensfähige Population zu sichern? Ja. Und wie schafft man es auch, diese Lebensräume zu sichern? Weil in den 90er Jahren war das schon so ein bisschen Wildwesten. Nachdem das kommunistische, diktatorische Regime zusammengebrochen war, hat jeder die Freiheit für sich verstanden.
Die sind abgeschossen worden wahrscheinlich,
total,
oder?
Total. Und da ist viel, viel gejagt worden, gewildert worden. Und die Population hat extrem abgenommen. Und dann war eben dieses Projekt in dieser Zeit, war das sehr wichtig. Und so haben wir uns kennengelernt und schätzen gelernt. Und plötzlich tauchte da eben der Bedarf auf. Und ich passte eben durch mein Studium und meine Sprachkenntnisse passte ich da gut rein.
Ja, du bist ja wirklich ja quasi Natur-Ökotourismus-Pionier. Da kommen so vielleicht ich, wenn man die Geschichte ein bisschen vorspult. Anfang der 2000er Jahre haben wir dann wir uns kennengelernt und ich muss sagen, ich war wirklich beeindruckt. Also deine Projekte für den Schutz von den Wölfen, dann dieser Bärenstand, wo wir dann im Schutzgebiet geschaut haben, wie die Bären quasi auf die Lichtung kommen am Abend zum Essen. Also das war wirklich, deine Arbeit war natürlich auch großartig und ich glaube, das war eben cool, dass du dann zusammen mit dem Tourismus, der spielt ja oft eine große Rolle beim Naturschutz, da dann so dein Geschäft, unsere Rumänienreisen und dein Naturgeschäft sozusagen aufbauen konntest.
Genau, da muss ich dann eine kleine Klammer machen und aus diesem Tierschutzprojekt ist dann eben ein Ökotourismusprojekt entstanden, weil die Idee war, wie kann man die Leute überzeugen, dass sie eigentlich für diese Tiere mehr was überhaben und nicht sie nur als Feinde betrachten. Also sie müssten einen Nutzen davon haben. Und daraus entstand dann eben dieses Projekt. Und zwar, wir haben dann Leute gesucht, die Zimmer zur Verfügung stellen, damit wir Gäste kriegen, dass wir mit den Touristen zu den Schäfereien gehen, dass sie da eine Degustation von Käse kriegen, dass wir Leute fahren, die Touristen transportieren, eben mit den Pferdewegen. Und das war ganz, ganz am Anfang. Und da bin ich so erfreut auch, dass ich damals dich, da kommst du nämlich ins Spiel, kennengelernt habe auf der Messe. Wir wussten noch gar nicht, wie wir uns vermarkten, weil wir kamen damals nach Rumänien. Rumänien hatte einen ganz schlechten Ruf. Man kannte nur die Kinderheime und kannte die Diebesbanden und die Bettler aus den Städten in Österreich und in Deutschland. Und als ich dich dann kennenlernte auf der Messe und du gesagt hast, das will ich mir mal angucken. Mhm. Das ist für mich eine interessante Geschichte. Ne? Habe ich noch nicht so dran geglaubt. Aber plötzlich, als du dann da warst, war das natürlich genial. Das hat uns dann auch sehr bestärkt in dem, was wir tun. Ne? Dass du uns viel Mut gemacht hast und uns gesagt hast, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und als wir dann durch die Dörfer fuhren, kannst du dich noch erinnern.
Ja, voll.
Ne, das war ja alles noch urtümlich. Ne, das Blumsklo im Garten und wir haben uns noch in der Waschschüssel draußen gewaschen. Ne, und dann kann daraus was entstehen. Ja, naja, mit der Zeit werden die Leute dann auch Badezimmer haben. Nur siehe da, heute haben wir überall Badezimmer, überall sind Toiletten. Es hat sich auch da viel verändert.
Aber noch immer so dieser unglaubliche Charme und... ja, ich erinnere mich eben, das war Anfang der 2000er Jahre und auch für mich so Rumänien, puh, ist das vielleicht gefährlich? Und dann kam ich in dein Rumänien, in der Umgebung von eurem Bergdorf. Es war so wie eine Zeitreise, eben die Leute mit den Pferdewegen, keine Starkstromleitungen, die Reika hat keine zerstörerischen modernen Bankfilialen, Verzeihung die Reika, aber diese modernen Gebäude haben völlig gefehlt. Das war so wie eine Reise in ein voriges Jahrhundert. So Bauerndörfer, herrliche Wanderwege durch Wälder, eben dieser Bärenstand. Das war einfach großartig. Und so auch die Gastfreundschaft. Wir waren da beim Hirten oben auf der Alm, der Käse gemacht hat. Also es war einfach so, wow, einfach so ein Öffner. Und ich glaube, seit wir feiern 20 Jahre Jubiläum bald, oder feiern wir schon, seit der Zeit machen wir zusammen eben Reisen durch Rumänien in die Umgebung von deiner jetzigen Heimat. Ja.
Und es hat sich ja auch sehr viel getan. Ne? Mhm. Also seit den 90er Jahren bis heutzutage findet ja wirklich eine Entwicklung statt im Land.
Voll.
Vor allem merkt man das seit dem EU-Beitritt 2007. Ne, also natürlich sind noch gewisse Sachen, die die Leute noch benutzen, wie jetzt den Pferdewagen. Ja, man sieht, wo die Leute dann begeistert sind, wenn man mit dem Auto durch die Stadt fährt und dann ist da irgendwo ein Schild mit Pferdewagen verboten und man denkt sich, was ist das denn für ein Schild? Ne? Aber natürlich, man benutzt diese Dinger noch, aber trotzdem, ne, Entwicklung gibt es und das ist völlig normal.
Ja, ja.
Vor allem als EU-Land auch, ja.
Wobei, wie gesagt, die Altstädte, die sind ja dann, also wie ich gekommen bin, war das ja noch nicht Weltkulturstadt, Sibiu, Hermannstadt, da, wo der Bürgermeister dann sehr berühmt worden ist, weil er in die Politik eingestiegen ist, auch ein deutschsprechender oder aus diesen Siebenbürger Sachsen kommender Mensch. Wie heißt der?
Klaus Johannis,
ja.
Der ist Präsident geworden,
also aus eurem Gebiet. Und da hat man schon damals gemerkt, ich war dann bei der zweiten Reise in Hermannstadt und das haben sie aufpoliert, renoviert und die ganze Altstadt. Also es gibt da unglaublich viel Kulturgut bei euch, ne? Diese Kirchenburgen, so Bollwerke gegen quasi die Feinde, die da von Osten immer kommen sind. Also es gibt wahnsinnig viel zu sehen.
Genau. Sicher gibt es auch diese Veränderungen, wie Leo schon gesagt hat. Heute trifft man nicht mehr so viele Fuhrwerke, die durch die Dörfer fahren, aber es ist immer noch interessant. Die Touristen schätzen das, wenn abends die Herde im Dorf reingetrieben wird, wie wir das in Weißkirch gesehen haben oder in anderen Dörfern. Aber sicher hat sich auch vieles zum Positiven geändert. Was jetzt ganz neu ist, diese Aufnahme in Schengen, dass wir da jetzt die letzten Jahre von Österreich blockiert wurden und das jetzt endlich zurückgenommen wurde. Ne, das freut uns besonders, das haben wir jetzt gerade festgestellt mit dem Leo, als wir mit dem Zug gekommen sind, von Brasov, von Kronstadt direkt bis Wien. Mhm. Keine Grenzen mehr, keine Kontrollen mehr. Man hat sofort 2,5 Stunden eingespart. Ne, also das macht es jetzt auch wieder interessanter, mit der Bahn zu reisen. Das wäre auch wieder eine Überlegung, wenn man so kürzere Strecken, dass man vielleicht wieder mit der Bahn anreist. Mhm. Man hat keine Unterbrechungen, man kann direkt fahren.
Mit dem Nachtzug mit kommt man super von Wien zu euch.
Genau, ja. Abends fährt man los, morgens ist man da. Mhm,
voll cool. Ne? Ja, na, ihr seid ja so nahe. Also das war ja für mich auch so, da ist ein Land, das so nahe ist von meiner Heimat und es ist erstens einmal so exotisch, entschuldige den Ausdruck, und so anders wie bei uns. und so nahe. Also es ist sozusagen, ich habe dann auch gefunden, so der ganze Balkan dann runter, Rumänien, Bulgarien, Albanien, für mich war das dann, es war so eine der ersten Reisen für mich, länger in den Osten, da sind richtig Welten zu entdecken, auch von den Menschen her. Und wie gesagt, was mich freut ist, dass ihr jetzt quasi wirklich vollwertig in der EU seid, auch Schengen, dass Rumänien jetzt ein modernes Land ist, natürlich, und zu Europa gehört. Und
der
und
Euro auch, fehlt jetzt noch.
Der Euro kommt und arbeitet ja dran, oder? Oder wie schaut es da
mal
aus?
Mal schauen.
Ja, aber ihr seid unterwegs Richtung Europa auf alle Fälle. Ein großer Schritt ist gemacht und die Blockierung aus Österreich hat auch aufgehört.
Interessant ist dann auch, gerade für die Österreicher, wenn sie dann kommen, das Land gar nicht kannten, dann zu entdecken, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben, dass wir eigentlich Jahrhunderte,
ja, unglaublich, ja, voll.
In der Habsburger Zeit ein Land waren, dass sich eben von Siebenbürgen bis Südtirol ausdehnte, dass die Intellektuellen Rumäniens, die Rumänen, die Dichter, die Schriftsteller, die machten Urlaub in Südtirol und sie waren in einem Land. Das fällt dann erst auf. Und
oder auch so eine alte Badeanstalt, wo die Kaiserin Sissi dann immer auf Kur war, dann im Westen von Rumänien. Also immer wieder Orte mit ganz viel Beziehungen. Ja.
In Hermannstadt, das Hotel Römischer Kaiser, wo die ganzen römischen Kaiser zu Besuch waren.
Voll cool, ja.
Natürlich,
ja.
Also Kulturgut, wir haben habsburgisches Kulturgut und das sieht man auch und das kann man auch erleben.
Ja. Und vor allem eben diese vielen Deutschsprachigen, sind ja viele dann nach der Wende ausgewandert, aber auf unseren Touren habt ihr uns dann gebracht zum alten deutschen Schulmeister, der hat uns dann herumführt, natürlich die Friedhöfe voller deutscher Aufschriften, wo man so dieses Kulturerbe noch so ganz stark sieht.
Genau, das weiß man oft auch nicht, dass wir eben ein Schulsystem haben, dass wir deutsche Schulen haben, seitdem in Österreich Deutsch unterrichtet wird oder in Deutschland wird auch in Rumänien Deutsch unterrichtet in bestimmten Schulen. Und das hat sich, dieses Schulsystem hat sich erhalten bis heute, dass in allen siebenbürgischen Städten, ob das Schäßburg, Hermannstadt oder Kronstadt ist, dass wir da eben durchgehend aus dem Kindergarten bis zum Abitur kann es in allen Fächern auf Deutsch unterrichtet werden. Und das schätzen besonders auch die Rumänen, weil die meisten Rumänen ja, die meisten Kinder sind ja Rumänen, die in diese Schulen gehen. Und das eröffnet ihnen dann eine ganz andere Welt. Also das ist auch interessant, wenn man das betrachtet.
Und man muss schon sagen, nicht bei uns in Wien oder Graz, da leben ja viele Rumänen, die man gar nicht sieht, die haben keinen Schleier auf und die schauen ganz aus wie wir und die können Deutsch, weil sie eben, so wie du sagst, aus deutschsprachigen Schulen auch so sich sehr schnell bei uns, unsere Buchhalterin bei Weltweit Wandern stammt ja auch aus Rumänien, hat sie gestern kennengelernt, glaube ich, die Alina.
Richtig, die Alina haben wir kennengelernt. Richtig.
Ja, genau. Ja, genau. Also es ist ganz nahe. Rumänien ist erstens hier, aber zweitens ist so eine Geschichte von euch, dass Menschen auswandern und dann sagen, kriege ich keinen Job in Deutschland, wandere ich wieder zurück und sich dort was aufbauen. Das ist natürlich so eine Erfolgsgeschichte, die wir gerne weiter noch, glaube ich, heute ausführen werden, erzählen werden. Bin ich stolz auf euch. Du bist ja die nächste Generation. Leo, du hast jetzt noch nicht so viel reden können über die Anfänge, wo du eben 3 und 5 und 10 warst. Ja. Wir kennen uns ja auch schon lang. So, du warst noch recht klein oder mittelgroß, wie wir uns das erste Mal kennengelernt haben. Und mit deinem Papa und deiner Mama war ich dann mit den Wandergruppen unterwegs. Und dann bist du natürlich immer mehr reinkommen und hast Gruppen geleitet, die Pension checkst gerade, ist ziemlich viel Arbeit, die du machst. Erzähl ein bisschen von dem Leben.
Ja, also ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wie du da warst. Das ist für mich irgendwie komplett schleierhaft. Ich weiß es nicht mehr. Es tut
lange,
mir leid.
Ja, ja.
Ja, aber ich bin da aufgewachsen. Ne? Also ich bin, als wir die Pension dann gebaut haben, wir haben da auch, oder wir wohnen da ja auch, ne? Und ich bin damit aufgewachsen. Natürlich bin ich dann in die Schule, in so eine deutschsprachige Schule in Kronstadt, was von uns aus eine Stunde entfernt ist mit dem Auto. Es war dann etwas schwierig, von dem Bergdorf dann immer bis in die Schule zu fahren.
Ja. Vor allem im Winter, da ist ja auch kalt.
Vor allem im Winter,
Schnee.
Bei dem Schnee. Es gab teilweise Wochen, wo ich gar nicht zur Schule fahren konnte, weil der Weg nicht geräumt wurde und keine Chance runterzukommen. Das hat sich mittlerweile auch verändert, ne, durch den Klimawandel. Also Schnee wird ja auch immer weniger eigentlich.
Wie
und
bei uns.
Genau, ja. Aber immer am Wochenende oder in den Schulferien war ich immer zu Hause, habe immer mitgeholfen in der Pension oder als ich dann ab einem gewissen Alter etwas mehr Verständnis hatte und mehr mithelfen konnte, wurde ich dann auch auf die Gruppenreisen mitgenommen, um das zu erkunden, um das zu lernen. Ja, und seitdem, ne, es gab natürlich immer wieder Unterbrechungen, dann bin ich zum Studium in Klausenburg, in Cluj-Napoca, hab da komplett was anderes studiert, weil ich mir dachte,
was hast du naja, gemacht?
Ja, internationale Beziehungen und Europastudien.
Das ist doch echt gut.
Geht so Richtung Politik. Ja, ja. Ja, ist die Frage, ob man da weitermachen möchte. Aber ich halte es mir offen.
Ja, weißt du, ich habe auch so eine Geschichte, ich habe Architektur studiert und habe mir dann auch lang gedacht, das war für nichts, aber man nimmt immer was mit.
Man
oder?
Weiß ja nie, ne?
Genau,
ja, ja.
Genau. Und Reisen ist auch Politik. Wenn dann diskutiert wird, dann kannst du irgendwie. Na, Politik muss man immer ein bisschen aufpassen, glaube
genau,
ich.
Ja, ja. Genau.
Nicht so hitzig auf den Touren. Ja, ja. Also ich sage dann auch immer wieder, das ist ja nicht, es wird dann über die Weltpolitik geredet und bei unseren Gruppen, die sind ja klein, da sitzt man am Abend zusammen. Und wenn dann zu viel im Kopf herumgerührt wird, sage ich immer, schaut's da raus, die Natur oder unterwegs, Sonnenuntergang. Das ist ja das Schöne beim Wandern, dass man eigentlich eher so im Hier und Jetzt ist und das sieht, was da an schönen Dingen hier und jetzt ist. Auf der anderen Seite bei einer Reise mit euch, nicht? Allein wenn du Guide bist, Leo, kann man dir natürlich alles fragen. Wie ist das mit der Tagespolitik?
Ja,
wie bist du aufgewachsen?
Natürlich,
das ist so unser Konzept. Leute, die dort geboren oder lange dort leben, da kann man einfach alles fragen, oder? Also die ganze Geschichte, ja.
Man möchte ja auch erfahren, wie ist es, ne? Man fragt sich auch selber, wie ist es da in dem Land, wie ist es politisch vor allem auch, ne? Ist es so, wie wir es hören?
Genau.
Und dann gibt es da natürlich ein Interesse, man möchte nachfragen und ja, natürlich, also Politik ist immer mit dabei.
Ja sicher.
Wie weit man das jetzt ausholt, ist dann, ja.
Ja, man muss dann immer wieder halt das mit Natur und schönen Augenblicken quasi, weil die Politik ist ja oft dann ein schwieriges Thema, oder? Ja,
sehr sicher. Komplex, ja.
Ja, genau. Ja, und du führst eben auch immer wieder Reisegruppen von uns. Erzähl vielleicht ein bisschen was über die Gäste. Ich habe schon gesagt, unsere Gruppen sind ja klein. Die sind dann untergebracht in eurer Bergpension. Aber wir ziehen ja so ein bisschen durchs Land quasi. Sind ja nicht nur bei euch.
Genau, ja. Vielleicht haben natürlich auch Kultur im Programm mit drin. Also es fängt eigentlich mit Kultur an. Und begleitet dann von Wanderungen, Natur.
Anfang an tut's wo?
Die Siebenbürgenreise fängt in Hermannstadt an. Wobei eigentlich beide Reisen fangen in Hermannstadt an. Ja. Aber dann geht es erstmal durch das siebenbürgische Hügelland.
Wälder, Hügel, kleine
Hügel,
Dörfer.
Genau, Hügel, kleine Dörfer, Kirchenburgen. Das ist natürlich die, ne, voll in der Gegend mit Kirchenburgen.
Wie kann man sich das vorstellen? Was heißt Kirchen, Kirchenburge,
also,
Festungen?
Ja, also es ist eine Kirche, die dann von einem, Mauer ist jetzt nicht so das Wort.
Festung.
Von einer Befestigung, genau. Von einem Befestigungswall, natürlich Mauerwerk, umgeben ist mit verschiedenen Schießscharten oder Pechnasen. Ne? Also es musste so gebaut werden eigentlich.
Warum?
Aus der Bedingung heraus, weil es viele Überfälle gab in diesem Land. Ne? Also seit dem Einfall der Tataren, dann die Mongolen und so weiter, viele asiatische Völker, die da durchgekommen sind und die halt auch immer zerstört haben, gebrandschatzt haben, geplündert haben. Und dann hat man halt gelernt, naja, das Dorf aus Holz, Hütten hält nicht stand, man braucht etwas, wo man sich verschanzen kann.
Das ist so eine Fluchtburg quasi.
Das ist eine Fluchtburg, genau.
Die Dorfleute in ihren Holzbauernhäusern sind dann in die Kirche, da gibt es auch so Lagerräume.
Genau, also in dem Mauerwerk, am Mauerwerk im Innenhof sind dann so Kämmerlein, ne, die Heisel. Heisel nennt man das, ja. Wo
Heisel.
Die waren dann zugeordnet zu jedem Haus im Dorf. Wo dann jeder so seinen Heisel hatte und wo man halt die Sachen dann auch gelagert hat, ne? Wenn dann die Glocken geläutet wurden und gewarnt wurde vor Plünderern, musste man dann schnell in die Kirchenburg kommen und dann hatte man nicht Zeit, immer nach Hause zu gehen und die Sachen zu packen, ne, wenn man jetzt auf dem Feld war. Und daher wurde das viel als Lagerkapazität genutzt.
Das heißt, die haben ihr Korn und ihre Sachen oft dort einfach gelagert,
Speck,
in Sicherheit.
Sehr wichtig, okay. Korn, ja, alles, okay, was man eigentlich hatte, ja, hat man dann auch immer da gelagert. Ein großer Teil davon. Ja.
Und das ist ja auch spannend, weil das ist eigentlich auch der Grund, warum es da so viele deutsche Menschen angesiedelt worden sind, so wie ich, oder einer der Gründe, weil quasi so als Bollwerk gegen den Osten hat man da die sozusagen tüchtigen Deutschen oder auch Österreicherinnen dann angesiedelt, oder?
Ja, man
also
hat,
um das Land urbar zu machen und zu befestigen.
Genau, also im Grunde, als die Ungarn ins Land gekommen sind nach Siebenbürgen, ja. Mhm. Es war ein Land, was nicht sehr stark besiedelt war. Ne? Also es gab da so eine Urbevölkerung oder ja, mhm, die Walachen, sagen wir mal. Mhm. Und die hatten jetzt aber nicht so eine große Infrastruktur. Die hatten auch kein politisches Gebilde. Mhm. Mhm. Und daher hat man dann Leute gebraucht, die da sich ansiedeln, die das Land
ja.
Ja, nicht verteidigen, eher entwickeln, ne? Also mhm, Städte bauen, Dörfer, ja, bauen, ja. Ackerland, mhm, Wälder, mhm, roden, um mhm, überhaupt Felder zu schaffen, ne? Genau. Sumpfgebiete trockenlegen, ja, und so weiter. Ja,
da brauchte man die tüchtigen Deutschen, oder? Oder was
meintest du? Ja. Mhm. Sicher, die Ungarn, die hatten ja da schon Vorerfahrungen gemacht, als sich das Ungarische Reich gebildet hat. Mit Stefan dem Großen, der eigentlich die Ungarn christianisiert hat. Vielleicht muss ich noch erwähnen, als die aus dem Osten kamen, sind ja bis nach Augsburg, bis nach Lech vorgedrungen, wurden da erst gestoppt von dem Kaiser, von dem deutschen Kaiser Otto dem Ersten. Und dann haben sie sich wieder zurückorientiert in Osten, haben sich dann in der Pannonischen Tiefebene niedergelassen.
Ja, ja.
Und dann haben sie immer mehr Gebiete Richtung Osten erobert, wie Leo dann eben sagte. Mhm. Und um diese Gebiete zu sichern, haben sie dann Leute gebraucht, die in der Lage waren, eben feste Burgen zu bauen. Mhm. Und weil sie schon diese Erfahrungen mit der Gisela, mit der ersten ungarischen Königin gemacht hatten, die ihren ganzen Hof mitbrachte, Händler und Handwerker.
Aha,
und
hat gut funktioniert.
Die Deutschen schon die ungarischen Städte gebaut hatten.
Okay, cool.
Haben sie dann eben wieder Siedler angeworben. Und das war dann der Enkel von dem Stefan, der Gesa, der Zweite, der dann die Siedler angeworben hat aus dem deutschsprachigen Raum. Die kamen aber aus Belgien, aus Luxemburg, aus der Rhein-Mosel-Gegend. Und die haben dann nach und nach eben mehrere Städte und Dörfer gegründet. Und irgendwann waren es dann an die 300 Dörfer und Städte, die in Siebenbürgen so gegründet wurden. Mhm. Und also, die kriegten, um überhaupt zu kommen, musste er ihnen ja was bieten. Und da kommen die Privilegien ins Spiel, dass sie freie Bürger werden. Dass sie nicht mehr, dass sie aus der Leibeigenschaft rauskommen. Oh. Der Adel wurde abgeschafft. Am Anfang haben sie es noch geduldet, aber die haben alle ihre Titel. Gut, den konnten sie vielleicht behalten, aber sie hatten keine Rechte mehr. Sie wurden genauso behandelt wie die anderen auch. Also Adretinendam Coronam, das war dann, um die Corona zu retten, zu sichern, ne, kamen sie ins Land. Und das haben sie dann eben mit diesen Rechten, die sind dann bis ins 19. Jahrhundert, wurden die immer wieder neu verbrieft, auch von den österreichischen Königen und Kaisern.
Also das finde ich ja so spannend. Man kommt dann nach Rumänien und auf einmal bist mitten in der europäischen Geschichte und mitten in dem, was eigentlich uns alle angeht. Also man ist quasi da, man denkt sich, man ist da ganz weit weg im Osten, aber man ist dann mittendrin in unserer alten Geschichte. Mhm. Und dann spannend, haben wir gestern beim Wandern, wir waren jetzt seit einer Woche, sind wir schon zusammen auf unserer Partner Academy, da wollte ich auch ein bisschen mit euch reden drüber, aber da haben wir geredet über diesen Film. Ihr seid ja dann so am Rand von Europa so angelangt. Bulgarien ist an der Grenze, aber dann kommt schon die Türkei. Und da gab es eben so diese Eroberungen, nicht? Von Konstantinopel, der Türken, der Osmanen. Und es ging dann eben rauf bis Rumänien. Der Mehmed II. Gibt es einen coolen Netflix-Film. Oh ja. Große Empfehlung, wo dann eben so dieser Kampf von Graf Vlad, ein Vorbild von Dracula, wird irgendwie genannt, weil der hat Leute gepfählt, sehr blutrünstig. Also da sieht man so diesen Abwehrkampf, der da gewesen ist. Ja. Du willst was sagen, Leo?
Ja.
Ja.
Also ich kenne die Netflix-Serie, die ist wirklich sehr gut gemacht, weil das Studio in der Türkei, die diese Aufnahmen gemacht haben, die wollten sich auf historische Fakten basieren und haben dafür wirklich gute rumänische Historiker auch benutzt, um die zu beraten.
Die werden dann immer interviewt. Also es ist ein cooler Film, weil es ist ein Spielfilm mit Schlachtszenen und wirklich gut gemacht. Viel Blut und
es ist natürlich auch ein bisschen, es ist natürlich, ne, um es fernsehgeschmacklich zu machen, ist dann natürlich auch ein bisschen
übertrieben.
Übertrieben oder es wurde etwas interessanter gestaltet, ne? Aber so die Hauptfakten und wie die Leute bekleidet sind und gewisse militärische Auseinandersetzungen und so, die sind auf jeden Fall korrekt. Ja.
Also nur mal zurück, wir kommen jetzt wieder zurück. Wir haben gestartet in Hermannstadt und sind jetzt ein bisschen ausgeufert, aber ich glaube, unsere Hörerinnen kriegen ein bisschen mit, wie dicht dieses Geflecht ist von Graf Vlad und den Osmanen bis Dracula, wo es natürlich so ein kitschiges Schloss gibt. Das hat man ja dann verkitscht. Und als sozusagen
Neuschwanstein. Es hat eigentlich gar nichts damit zu tun.
Na, aber das ist halt so die Heimat. Das ist so ein bisschen die Vampire in Rumänien. Aber es hat so auch Wurzeln in diesem osmanischen Abwehrkampf, wo der sehr brutal dann Leute gepfählt hat. Einfach Netflix anschauen. Aber wir gehen weiter auf der Reise. Wir sind da in Hermannstadt, eine unglaubliche Kulturstadt mit einem Hauptplatz und mittelalterliche Häuser, Straßen, Gassen, die Kirchenburgen, diese Festungen, die eben für Angriffe aus dem Osten als Fluchtburgen gemacht wird. Wie geht's denn weiter dann so auf unserer klassischen Reise, die wir seit 20 Jahren mit euch jetzt schon durchführen?
Ja, wir haben dann eine Übernachtung in einem kleinen Dorf, das heißt Malmkrog. Es ist
Wie heißt es noch einmal?
Malmkrog, genau. Es ist ein Dorf, wo noch sehr viele Sachsen leben. Also die Sachsen sind ja dann leider teilweise noch vor dem Kommunismus, aber hauptsächlich dann nach dem Kommunismus sind ja sehr viele dann weggezogen. Mhm. Also und in diesem Dorf sind halt wirklich noch welche. Man hört die Sprache noch, die ist dann noch lebendig. Das siebenbürgisch-sächsische.
Reden die alle so wie der Hermann?
Die reden alle so wie der Hermann, natürlich, diese Dialekte sind von Dorf zu Dorf etwas unterschiedlich, aber sie ähneln sich natürlich. Also man kann es verstehen.
So ein bisschen ein älteres Deutsch, oder? Also so.
Es ist sehr ähnlich mit dem Luxemburgischen, wenn man weiß, wie das Luxemburgische sich anhört. Okay. Es ist sehr ähnlich. Also wir können uns verstehen mit den Luxemburgern. Wir können miteinander reden, wir auf unserem Dialekt, die Luxemburger auf ihrem Dialekt.
Spannend,
Und man versteht sich.
Okay.
Genau, also das ist sehr spannend, weil man da diese Sprache noch hört, die ja sonst eigentlich wirklich gar nicht mehr hörbar ist, ne? Ja, und dann geht's weiter über Schäßburg, die sechste Stadt, Castrum VI. Die UNESCO-Kulturerbe. Es ist eine Burg, die noch bewohnbar ist, wo wirklich noch Leute drin wohnen. Es ist eine sehr schöne Stadt, also da haben wir dann auch noch eine Stadtführung. Und von da aus fahren wir dann weiter durch siebenbürgische Hügelland bis dann zu uns hoch nach Magura im Nationalpark Königstein.
Und da haben wir noch gar nicht so viel geredet, weil ihr seid da wirklich mitten in den Karpaten, oder? Also da sind dann Königstein, tolle große Gipfel in der Nähe.
Genau,
das sind schon so richtig ordentliche Berg, oder, bei euch?
Wir sind am Ende der Südkarpaten, bevor der Karpatenbogen anfängt, zwischen Königstein und Bučej.
So ein bisschen wie, also Graz, so ein bisschen wie, keine Ahnung, Daublitz oder so, also der Anfang
oder
der
Alpen. Oder so ein bisschen, wo wir jetzt waren, in Sembrach. Also die Gegend sieht ja sehr ähnlich aus, ne, wenn man da oben ist.
Man sieht die Berge rundherum, ist aber noch so im Grünen.
Genau, also es ist so von da oben hügelig, aber man hat die Berge, ne, die man
rundherum
sieht. Und die ja auch erreichbar sind.
Ne? Ja, und von dort aus gehen wir dann in die Berge quasi.
Von dort aus gehen wir dann in die Berge.
Zu den Almen, Schäfer vielleicht. Gibt es noch welche überhaupt oder ist weniger geworden?
Es gibt noch welche. Es wird immer trockener. Es wird immer trockener in den Sommern. Es ist auch Karstgebiet bei uns.
Ah, das Wasser versickert, wie bei uns halt auch. Ja.
Und Tradition war es immer für die Schäfer, dass sie, sobald der Schnee schmilzt oben im Gebirge, dass sie die Schafe hochtreiben, ne, Anfang Mai.
Ja.
Und sobald dann der erste Schneefall fällt, im Anfang Oktober, dass sie dann wieder runterkommen mit den Schafen.
Ja.
Die Zeit wurde jetzt gekürzt. Mhm. Ja, aus dem Grund, weil es nicht mehr genug Wasser da oben gibt und weil dann die Wiesen sehr schnell abgeweidet sind. Ja. Ne? Aber sie sind noch da oben, ja, und wenn sie da sind, dann kann man natürlich mal
wandern,
vorbeischauen.
Wandern wir dran vorbei auf einen Käse.
Genau.
Ja, oder einen Tee oder was auch immer. Genau. Wir haben bewirtet. Ja, wunderbar. Tun wir vielleicht jetzt so noch andere Gegenden in Rumänien. Also wir haben gesagt, es gibt diese reiche Kultur mit diesen wunderbaren, oft UNESCO ausgezeichneten Städten. Es gibt dann natürlich so, wenn man ganz, ganz in den Osten fährt, auch das Donaudelta, das so, wie sagt man, Biosphärenreservat, ist das auch UNESCO.
Ja.
Weltnaturerbe, glaube ich. Ja.
Ja.
Also dort auch mit diesen riesigen Vogelschutzgebieten. Wunderbar, glaube ich, zum Anschauen.
Ja, wunderschön.
Ja, was gibt es noch so? Und dann gibt es so quasi die Walachei, denke ich. Also wir reden jetzt vom Donaudelta, das ist ganz quasi am Schwarzen Meer drüben.
Ja, also rumänisches Kulturgut ist eher so die Moldau. Also Moldau ist so, aus der Moldau kommst du die rumänische Kultur mehr. Ne?
Okay.
Walachei ist noch so eine der, also ärmlicheren Gegenden, wo es auch nicht sehr viel, also man hat da ist Flachland und es ist ein bisschen karg. Ne? Bukarest ist natürlich im Süden, in der Walachei.
Ja.
Bukarest blüht.
Riesige Stadt. Du wolltest was sagen, Hermann, ja?
Genau, Rumänien hat schon sehr viel zu bieten, jetzt außer dem Donaudelta, was ja auch einzigartig ist in Europa, mit der Vogelwelt. Ne, als da fährst du ja 80 bis 100 Kilometer sind die Arme, wenn man aus dem letzten Hafen von Tulcea dann bis ins Schwarze Meer. Das ist ja enorm riesig, wenn du auf diesen drei Armen dann fährst und die sind so verzweigt in alle Richtungen und haben da hunderte von verschiedenen Seen, über die man dann fahren kann, durch das Schilf und Vogel beobachten kann. Aber natürlich geht es dann weiter in der Moldau. Die Moldau-Klöster, die sind sehr bekannt aus dem 15., 16. Jahrhundert.
Das ist eher im Norden oben, oder?
Das ist so im Osten.
Entschuldigung, Osten.
Im Osten, so Piatra Neamț, das ist so
Osten,
eine,
Nordosten,
der, ja, eine der Hochburgen, oben Neamț rum, Vratec. Und da sind noch Nonnenklöster, das ist ein ganzes Dorf, da leben bis zu 400 Nonnen, die sie selber verwalten. Also man kommt in dieses Dorf und sieht dann die Nonnen, wie sie Trecker fahren, wie sie Heu mähen, wie sie mit den Kühen in die Herde gehen, wie sie melken, wie sie Wein anbauen. Und dann haben sie ihre eigenen Ateliers, wo sie Teppiche knüpfen, wo sie noch mit, denn wir waren jetzt neulich da im November haben wir einen Betriebsausflug von uns aus gemacht mit den Angestellten und sie haben diese Klöster besichtigt, ne? Und dann saßen da zehn Nonnen, die an den Nähmaschinen, also die Singer-Nähmaschinen aus den 60er Jahren und damit nähten die verschiedene Gewänder und verkauften die dann in ihren Läden, also ganz, ganz spannend, wenn man das macht.
Nur mal kurz für unsere Mithörer, ist das gerade die Rede über die rumänische Moldau, weil viele denken dann natürlich an die Republik Moldau, die ja gleich angrenzt an die rumänische Moldau.
Ist ja ein Nachbarland,
Genau, aber wir reden jetzt über die rumänische Moldau, also wo Iași zum Beispiel die Hauptstadt ist dieser Region. Genau. Und die auch sehr berühmt ist für ihren Wein.
Ja.
Genau, danke Leo.
Natürlich auch wie die Republik Moldau. Ja.
Genau.
Und dann gehen wir da wieder über die Ostkarpaten, über die Pässe, kommen in die Bukowina. Da sind dann die auch wieder Klöster, die bekanntesten da, Suchevica, Moldovica, Humor, Gura Humorului, ist auch eine sehr, sehr interessante Gegend, weil die auch von verschiedenen Kulturen geprägt wurde.
Ja.
Da gibt es dann auch wieder die Bukowina-Deutschen in diesen Orten. Da gibt es dann...
Wo ist das genau dann?
An der Grenze zur Ukraine.
Aha, das ist eher so Norden.
Eher so Norden, genau. Und da gibt es polnische Dörfer mitten in Rumänien. Da kommst du dahin, fragst du dich, was sprechen die denn da für eine Sprache?
Ja,
ne? Dann guckst du die Kirche an. Ne? Ist es eine katholische Kirche, die noch vom Papst Paul dem Zweiten, dem polnischen Papst, noch geweiht wurde? Ne? Und da sprechen die Leute eben noch Polnisch. Ne? Das ist hoch, hoch spannend. Und dann fährst du zwei Dörfer weiter, dann kommst du in ukrainische Dörfer. Na, und dann gehst du weiter, dann kommst du auch wieder im Norden zu den Zipzern. Sagt dir der Begriff Zipzer was?
Sind das diese Österreicher oder was, die ausgewandert sind? Nein.
Na, das hat schon was damit zu tun. Das sind genauso, auch so im 13. Jahrhundert hat man auch die Slowakei besiedelt, nicht nur Siebenbürgen, das war dieselbe Zeit. Mhm. Die hat man dann auch Sachsen genannt, die aus Deutschland dann sich im Gebiet um Kesmar, Kasmarok niedergelassen haben. Mhm. Und das wurde dann die Zips. Und da haben dann die Österreicher in der Zeit von Maria Theresia, haben die Leute gebraucht, die haben sie da umgesiedelt. Mhm. Dann haben sie ganze Dörfer gegründet.
Ja.
An der ukrainischen, heute ist es eine Grenze, damals war es ja ein Land, Kronland, Habsburger Monarchie, ne? Und das waren dann Waldarbeiter, die haben dann Holz da gehackt, gefällt und haben das dann auf dem Wasser, der Bach hatte nicht mal einen Namen, noch heute heißt dieser Bach auf Rumänisch Wasser.
Mhm. Ah, lustig.
Das ist total interessant.
Ja.
Genau.
Okay,
und da haben sie eine Schmalspurbahn reingebaut, um das Holz zu transportieren, die umgewandelt wurde und heute als Touristenbahn funktioniert.
Diese
Waldbahnen. Also das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Und wenn man ein bisschen weiter fährt, dann kommt der Friedhof, der lustige Friedhof Săpânța. Ist auch einmalig in Rumänien, aber in Österreich habe ich bei Hallein oder wo gibt es auch sowas, wo dann immer die lustige Sprüche auf den Kreuzen stehen.
Also diese Karna oder was meinst du? Totenköpfe.
Totenköpfe auch, das ist aber was anderes.
Okay.
Nee, die nehmen dann Sequenzen aus dem Leben des Gestorbenen und schreiben dann drauf, das war ein ganz fleißiger Schneider und bei dem anderen, dem hat die Flasche mehr Spaß gemacht als die Familie.
Also so eine Lebensgeschichte.
Und dann wird er dann mit der Flasche in der Hand gezeichnet oder einer ist vom Trecker überfahren worden oder also das ist ganz, ganz interessant, wenn man über diesen
am
Friedhof geht und diese Sachen.
Ja, ein bisschen Satire mit dabei und auch ein bisschen poetisch so, was da auf dem Kreuzen steht. Ja, das ist sehr interessant auf jeden Fall.
Dann das Banater Bergland haben wir noch.
Und dann gehen wir weiter nach Westen, nach Westen, dann kommen wir dann kommen wir an die ungarische Grenze und dann kommen wir so Oradea, Temeswar, das ist wieder auch ganz, ganz spannend. Das ist
sehr nahe an Österreich von der Geschichte.
Sehr nahe an Österreich und wenn man das betrachtet, das war ja auch mal ein Land. Mhm. Heute ist es aufgeteilt in drei Ländern. Ein Teil gehört zu Ungarn, ein Teil, die Bačka gehört zu Serbien. Mhm. Der größere Teil gehört zu Rumänien.
So Dreiländereck dort.
Dreiländereck,
ja.
Das erst nach 1718, also nach dem Frieden von Passarowitz, wurde dann dieses Gebiet besiedelt. Das war ja auch Jahrhunderte unter osmanischer Herrschaft, als es dann den Österreichern gelungen war, die Osmanen zurückzudrängen. Und da wurden dann eben viele, viele neue Siedlungen gegründet. Und die Siedler kamen auch aus verschiedenen Regionen, aus Italien, aus Südtirol, aus dem Elsass, aus Tirol. Da gibt's Orte, die heißen bis heute Tirol oder Lenauheim, Gottlob. Da kommst du, fährst du, plötzlich steht am Schild Charlottenburg. Dann denkst du, wo bin ich denn gelandet? Ja, bin ich jetzt in Berlin oder wo bin ich? Ne?
Okay, lustig.
Und dann hast du Dörfer, ne? Da hörst du und denkst, was sprechen die jetzt? Rumänisch ist es nicht, Ungarisch ist es nicht, Deutsch ist es nicht, ne? Als wir im Leo da waren, gefragt, was sprecht ihr denn? Ja, wir sprechen Kroatisch. Da hast du plötzlich kroatische Dörfer. Dann kommst du in ein Dorf, das hat den Namen Eibental.
Ja.
Auf Rumänisch heißt das Eibental. Dann fragst du, leben hier Deutsche? Nee, das sind alles Tschechen, die da leben.
Ja, also aber wirklich ein buntes Vielvölkergemisch.
Ganz interessant.
Ja,
und dann von der Natur besonders interessant, die vielen interessanten Schluchten, die es da gibt, die Nera-Schlucht, die das Tschernatal, ne? Dann kommst du so runter da.
Also super an der zum Wandern,
Donau.
Oder wir haben es ja eben
sehr
Programm.
Sehr schön.
Wanderungen.
Einmalig toll zum Wandern. Und dann kommst du, was du vorhin erwähnt hast, an das bekannteste Bad hier, Baile Herculane, wo die Kaiser und die Sissi und Franz der Zweite und Josef, die da alle hinkamen. Und das war das drittbekannteste Bad in der Habsburger Monarchie in Europa, hieß es eigentlich. Nach Karlsbad kam dann das Herkulesbad. Also man hat sehr, sehr viel zu sehen und
also,
allein vom Klima ist das schon so eine kleine Nische. Da hast du ein mediterranes Klima, ne? Da hast du, weil wir vorhin von Skorpionen sprachen, dann hast du dann Skorpionen, dann hast du Feigen, dann kommst du durch ein Dorf, das Feigendorf, da leben Serben. und dann kannst du dann eine...
Das ist unten im, im, noch
an, der
im,
Donau.
An der Donau.
An der Donau,
Süden.
Genau.
Ja,
dann kannst du dann...
Ja, also unglaublich, was euch zu sehen gibt. Ich muss die fast ein bisschen stoppen, ja, sonst fährt ja keiner mehr mit uns irgendwo hin, wenn du schon alles erzählst. Nein, also ich glaube, was wir gehört haben, ist, Rumänien ist so vielfältig, da gibt es ein Kulturvielfalt von alten Monarchiezeugen, die man noch immer sieht, von diesen alten Dörfern bis ganz, ganz viele Kulturen und Sprachen. Also ein riesiges Universum, das man so sieht. Aber mit was sollte man anfangen, in Rumänien zu bereisen? Das reicht ja gar nicht für eine Reise. Wir haben ja eh mehrere und noch die im Donaudelta jetzt gerade in Planung. Aber wo sollte man beginnen?
Ja, auf gar keinen Fall sich zu verzetteln, denn dann das passt dann gar nicht. Ne? Am besten ist es, wenn man eben diese klassische Reise, die wir anbieten, wo wir eben Siebenbürgen, die Dörfer, die Städte kennenlernen, zwei Tage und dann fünf Tage an einem Ort sind in den Karpaten, so dass man dann, da hat man natürlich auch viel Kultur, kann man auch drei Tage ohne Auto die interessanten Sachen erwandern, auch wenn das Dracula-Schloss im Verruf ist, aber die Wanderung dahin, die ist genial, genau. Sehr schön.
Dann sieht man am Ende die Souvenirstandeln mit China-Ware, stell dir mir halt richtig, vor, oder mit Plastik-Draculas, ja. Aber
ist halt so. Komplett überteuert natürlich.
Ja, natürlich, aber ja.
Man hat auf kleinem Raum sehr vieles komprimiert, man hat die rumänischen Hirtendörfer auf der einen Seite, ne, und dann geht man vier Stunden und kommt in ein siebenbürgisches Dorf, wo wir dann die Kirchenburg besichtigen, wie Leo schon erzählt hat.
Und die Leute kennen, oder? Das ist
die Leute,
ja das Coole.
Genau, wir sind, genau, das ist ja auch bei uns zu Hause so, dass wir eigentlich in der Pension, wir haben unsere Nachbarn angestellt, das war ja auch ein Ziel, als wir da hinkamen, ne? Da war ja auch die Arbeitslosigkeit sehr groß in der Zeit und das war doch so ein Punkt, wie sichert man, wie dass man dem entgegenwirkt, dass die Leute auswandern, muss man Arbeitsplätze schaffen. Das war auch mein Ziel damals.
Da sind wir eben mitten in einem Kapitel, du brechst nach vor, Hermann. Das ist ein wichtiges Kapitel, Nachhaltigkeit. Also das ist quasi, man sagt ja immer Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Wir haben schon gesagt, man kann nach Rumänien jetzt Gott sei Dank wieder besser, weil der Zug nicht so lange aufgehalten wird, gut mit einem Nachtzug fahren. Man kann natürlich auch fliegen und weltweit wandern kompensiert dann die CO2-Ausstöße mit Projekten in Nepal. Aber man kann eben gut auch mit Zug anreisen. Aber Nachhaltigkeit stoppt ja nicht bei dieser Anreise, sondern, und da kannst du da einfach weiterreden, also ich beschäftige einheimische Leute. Der Leo ist ja auch, es ist ein Familienbetrieb. Der Leo hat schon gesagt, wir waren jetzt eine Woche zusammen, ganz schön viel Arbeit, die Gäste am Abend, ihr seid Gastwirte, also da muss man auch dann am Abend sitzen und organisieren und ihr habt regionale Produkte. Wie?
Gut, man muss auch dazu sagen, jetzt nach der Pandemie haben wir natürlich nochmal umso mehr Gäste gehabt, nochmal versucht, wieder auf den Stand zu kommen, um den Verlust wieder zu kompensieren.
Ja. War harte Zeit.
Naja, es ist natürlich viel Arbeit, aber es ist auch schön. Ja, man hat eine Vielfältigkeit, es wird einem nicht langweilig, man hat keine monotone Arbeit.
Ja,
man ist teilweise im Büro, dann ist man mal mit einer Gruppe unterwegs. Für mich ist das dann immer wie Urlaub, wenn ich mit einer Gruppe unterwegs bin. Ne?
Ja.
Es ist auf jeden Fall schön, ja.
Und eben ganz schön viel zu tun hinter den Kulissen. Und wie gesagt, ihr seid da oben in einem Bergdorf und seid immer wichtiger Arbeitgeber. Also ihr beschäftigt Leute, ihr kauft es wahrscheinlich regional ein. Was gibt es da noch so in Richtung Nachhaltigkeit?
Genau, also zuerst muss ich das noch kurz erwähnen. Als wir gebaut haben, haben wir unsere Pension mit den Leuten vor Ort, also mit den Männern, die alle damals arbeitslos wurden, weil die großen Betriebe dicht machten. Und natürlich war das auch ein Anliegen für die, aber wenn das mal laufen sollte, hat kein Mensch dran geglaubt. Die haben alle gesagt, wer soll euch da oben finden?
Ja.
In so einem Bergdorf. Es gab nicht mal Ortsschilder, muss man sich überlegen. Ne? Und wenn man die Leute fragt, die in der Stadt, wo liegt Mörgura, kein Mensch wusste das.
Es gibt immer noch keine Asphaltstraße bis zu uns hoch.
Okay.
Es ist immer noch.
Was ein Qualitätskriterium ist, oder? Weil ihr wirklich so in den Bergen seid. Ja.
Genau, und jetzt haben wir die gerade im letzten Jahr die schon eine in die Rente entlassen, die bei uns über 20 Jahre gearbeitet hat. Ne?
Super.
Haben wir die Leute vor Ort beschäftigt, hauptsächlich Nachbarn. Und so viel wie möglich kaufen wir auch Produkte von denen. Wir haben über das Jahr hinweg, haben die programmiert, von dem einen das Lamm und dann die die Kälber und mhm, im Winter Schweine. Haben wir dann die Schweine, eine, die die Schweinezucht macht. Natürlich kann man nicht alles aus dem Ort kaufen, müssen wir auch mal zu Metro fahren, um groß einzukaufen, keine Frage.
Aber Mischung.
Ja. Aber so viel wie möglich schauen wir, dass wir eben aus dem Ort kaufen. Super. Sogar unsere Guides, einer von den Guides, der ist noch nebenbei Gärtner und hat Hühner und sonst was, der kommt dann morgens, wenn er zum Guiding kommt, hat er schon seinen Rucksack voll mit Salat und mit Gemüse.
Bringt schon das Essen
jetzt mit. Bringt er mal die 10 Eier fürs Frühstück.
Bringt er immer die Eier mit und dann kommt er zum Leo und sagt, hier hast du wieder einen...
War super.
Ja, genau, genau.
Wenn wir gleich beim Essen sind, Liebe und Qualität geht auch durch den Magen. Wie gesagt, die Alina, unsere Buchhalterin aus Rumänien, hat jetzt zum Kochkurs geladen vor 2 Wochen für unser Team. Und da haben wir Krautrouladen gewickelt. Und ich habe dann mitgekriegt, puh, das ist aber eigentlich Krautrouladen, das klingt irgendwie so deftig, aber die werden eingelegt und gesäuert. Die haben diesen speziellen Geschmack. Was gibt's denn so zu essen quasi in Rumänien? Also die haben einfach super gut geschmeckt und da war ganz schön viel dahinter.
Also Rumänien ist vor allem erstmal sehr fleischlastig so, also die Bevölkerung isst sehr viel Fleisch, aber ja, Krautwickel, Sarmale heißen die, das ist ein Begriff, der kommt aus dem Türkischen, das ist so das Traditionsessen, das gibt es bei jeder Hochzeit, das darf nicht fehlen.
Die war gut.
Dann gibt's
und
natürlich,
wir haben auch natürlich vegetarische Fülle auch gemacht, also auch auf unseren Reisen kann man natürlich cool und locker auch als Vegetarierin.
Die Rumänen sind ja orthodox und deswegen ein strenger Orthodox hält die Fastenzeit ein und Fastenzeit heißt vegan essen, deswegen gibt es dann dieses Sarmale auch.
Genau.
Als vegetarisch oder vegan, genau. Dann haben wir noch die Polenta, was bei uns Mamaliga heißt. Den rumänischen Gulasch, die Tocane. Die rumänische Küche besteht eigentlich so aus einer Varietät von osmanischem Einfluss, habsburgischem Einfluss natürlich auch.
Und den Käse, Schafskäse von den Hirten quasi, oder?
Genau, Schafskäse, Kiesen, Ziegenkäse, Büffel gibt es mittlerweile wieder mehr in Siebenbürgen.
Und dann noch nach dem Essen gibt es einen guten Schnaps, oder? Was gibt es da?
Ja, vorm Essen oder nach dem Essen oder beides.
Oder beides, okay. Ja, okay.
Und wichtig ist, Rumänien ist sehr bekannt, die Suppen und die sauren Suppen, die da Ciorbe heißen. Also da schätzen alle Gäste.
Aha.
Und dann gibt es eine ganze Varietät an hellen Suppen mit Grießknödelsuppe oder die Frittatensuppe, die heißt dann Kletitten bei uns, aber die Kümmelsuppe oder im Winter die Meerrettichsuppe, die heißt dann auch Krähensuppe. Oder Salatsuppe kann man aus Salat oder aus Mangold oder aus Rüben machen und die kann man dann vegetarisch machen, die kann man dann deftiger machen, indem man noch Ei reinmacht.
Ja.
Ne, oder noch deftiger, wenn man dann angebratenen Speck dann noch mit ins Ei nimmt.
Also man merkt schon den Gastwirt bei dir. Bist du manchmal in der Küche oder kochst du auch? Oder?
Na, seltener. Ich mache nur die Sachen, die mir schmecken. Und mein Hauptgericht sind dann Marillenknödel.
Okay, da hat man wieder die Monarchie drin.
Genau.
Auch bei der Cremeschnitt zum Beispiel.
Richtig.
Die gibt's natürlich
Cremeschnitt, da kennen wir aus Slowenien, Kroatien. Ja.
Die Cremeschnitt, die Dobosch-Torte, das sind so die bekanntesten. Und du glaubst es nicht, der Ischler fehlt nirgends in keinem... Aber die wenigsten wissen, dass der Ischler eigentlich aus Bad Ischl kommt, aus der berühmten Konditorei. Wie heißt die noch?
Zauner.
Zauner, richtig.
Zauner. Willst du einen Stauner zollen, ist einen Zauner stollen.
Genau. Ne?
Ja, genau.
Und dass der Ischler von da stammt, das weiß kaum noch jemand.
Von wo? Aus Rumänien?
Nein, hier, vom Zauner aus Bad Ischl.
Ja,
deswegen heißt er
ja
Ischler.
Und das gibt es bei euch auch.
Dann. Und das gibt es in jeder Konditorei und wird natürlich als rumänische Spezialität angeboten.
Und da sieht man wieder die Verbindung quasi.
Genau. Aber so authentisch würde ich mal eigentlich fast sagen, sind die Papanasch. So, das ist
richtig.
Das ist die authentische Nachspeise. Ja. Sollte man mal probieren.
Was ist das?
Ein Quarkteig, den man dann eben veredeln kann mit Heidelbeermarmelade. Und da muss dann noch ein bisschen Sahne drüber oder Rahm.
Also ich merke schon, ein Abnehmurlaub ist ganz schwierig in Rumänien,
glaube
ich. Also
schwierig.
Man sollte da quasi. Aber das Gute ist, wir gehen ja dann immer wandern. Also da kann man ein paar Kalorien dann abnehmen. Und dann kann man natürlich am Abend wieder, braucht man ja eine Stärkung.
Wieder ordentlich zuhauen.
Ja. Die Gäste vielleicht so ein bisschen noch hingeschaut. Wer reist denn da? Ihr habt jetzt 20 Jahre Erfahrungen mit unseren Gruppen. Was sind das für Leute? Habt ihr vielleicht auch eine lustige Geschichte, wo ihr seid ja schon so viel unterwegs gewesen, beide.
Ja, also die Leute sicher sind die meist natürlich weniger junge Leute dabei, ne? Also so ab 50 aufwärts.
Ja, okay.
Aber immerhin auch immer wieder mal 40 und Mama mit Tochter oder Familien mit den erwachsenen Kindern, das haben wir auch immer wieder dabei. Und zwischendurch haben wir auch fast in jeder, ist immer einer, der irgendwas mit Siebenbürgen zu tun hat oder mit Rumänien. Ne?
Also so Wurzeln.
Mit den Wurzeln da.
Ah,
ne?
Spannend.
Es sind ja nach dem Krieg sehr viele aus Rumänien dann umgesiedelt worden, aus Nord, ganz Nord Siebenbürgen. Und ich habe das jetzt auch vor zwei, drei Jahren erst entdeckt. In der Nähe von Salzburg gibt es einen ganzen Ort, Sachsendorf, so ein Sachsendorf. Ne? Aber lustig, ja, genau. Da ist eine, haben wir auch jetzt entdeckt, auf den Fahrkarten, wenn man mit der österreichischen Bundesbahn fährt, ist die Zeitangabe, die österreichische Zeitangabe. Und jetzt vor Corona noch hatte ich wieder eine Gruppe, die mit der Bahn angereist sind. Und die dann in Schelsburg stehe ich am Bahnhof und das kommt der Zug an morgens. Ne, ich gehe dann zu dem Nachtwaggon, steigt keiner aus, der Zug fährt weiter.
Oh Gott.
Ja, und denke, Mensch, das ist ja komisch, wieso ist da überhaupt keiner drin? Wo sind die, in welchem Zug? Na gut, dann 10 Minuten später klingelt das Telefon. Oh Gott, wir sind haben es nicht gemerkt. Wir sind alle mit dem Zug weitergefahren. Okay. Natürlich musste ich mit dem Bus dann in die nächste Stadt fahren und die abholen.
Ja.
Dann habe ich mir bei der nächsten Gruppe, die dann ein paar Wochen später kam, habe ich mir dann gemerkt, denke ich so, das passiert mir nicht nochmal. Ne? Ich stehe am Bahnhof, laufe dann gleich zu dem Schlafwagen hin und schreie dann, weltweit wandern, aussteigen, wir sind in Schelsburg. Und tatsächlich waren nicht alle bereit. Die haben dann das Fenster aufgemacht, die offenen Koffer durchs Fenster raus, die Schuhe flogen raus, Pyjama im Kammer, die dann auf den Perron sind dann ausgestiegen, war natürlich das Gelächter groß. Ne?
Aber warum die Zeit? Dann kam,
es ist ja ein Zeitunterschied von einer Stunde. Und dann haben die gedacht, sie haben nur eine Stunde Zeit, bis sie nach Schelsburg.
Die Uhren haben sie nicht umgestellt. Dann.
Richtig, und wenn das auf der Fahrkarte auch nicht angegeben wird.
Ne? Weiß man die Zeit umstellt. Nicht.
Weiß man die Zeitumstellung nicht und man fährt nach Osten, also ist man eine Stunde früher da, als auf der Fahrkarte steht. Ne?
Ah, das ist lustig, aber und du hast alle gerettet.
Die haben wir dann beim zweiten Mal retten können, aber beim ersten Mal nicht.
Ja. Also das sind die sozusagen lustigen Geschichten bei Zuganreise, die ja viel besser ist und jetzt besser wird.
Genau.
Ich glaube, wir sind jetzt ziemlich am Ende. Super coole quasi Rundumtour durch Rumänien mit zwei wirklich tollen Gästen, Hermann und Leo, du, der Hermann will
was sagen. Ich muss aber trotzdem noch was sagen. Ich muss noch was sagen jetzt zum Schluss, weil wir sind jetzt immer noch durch diese schöne Atmosphäre, diese eine Woche, die wir wieder erleben durften und dank dir, Christian, dass wir hier eigentlich die Großfamilie, die eigentlich zu einer Freudensfamilie geworden ist. Ne?
Also immer du redest, damit sich die Hörerinnen auskennen. Wir sind jetzt eine ganze Woche lang mit 25 Partnerinnen von Weltweit Wandern hier beim Seminar zusammen gewesen. Von Kirgisistan bis Jordanien und von Ladakh bis nach Marokko waren eben unsere wichtigsten Partner da. Und da haben wir eine Woche an unserer Zukunft gearbeitet, oder? Und da erzählt der Hermann.
Genau. Genau. Und da habe ich jetzt über die Jahre, haben wir dieses Glück gehabt, die Partner kennenzulernen und waren auf Madeira und haben mit Lahusin Marokko durchwandert.
Gemeinsam diskutiert. Im Nomaden-Wüstenzelt, genau.
Richtig,
genau.
Und das war eine einmalige Erfahrung und ein einmaliges Erlebnis. Ich habe Jordanien kennengelernt und jetzt zum Schluss im letzten Jahr noch hier Costa Rica. auch ein wahnsinniges Land und eine tolle Führung.
Das ist cool, finde ich, wenn, also das mögen wir auch gerne, wenn die Partner sie untereinander besuchen. Wenn du, Hermann, dann als weltweit wandern Gast auf unsere Costa Rica-Reise mitfährst, nach Jordanien mitfährst und eben Marokko kennenlernst, weil das bringt dann so ein weltweit wandern Familienfeeling, oder? Genau. Und außerdem weißt, wie es ist, als Tourist unterwegs zu sein.
Richtig, ne? Und da nochmal vielen, vielen Dank, dass wir diese Möglichkeit haben und auch in Zukunft noch haben werden. Also wir möchten noch ganz viel reisen.
Also es ist gut, wenn unsere Partner selber gerne reisen.
Richtig, und laden natürlich alle dazu ein, die uns jetzt zuhören.
Ja, ja, die große weltweit wandern Family zu besuchen, von Madeira bis Marokko. Und eben heute gehen wir wieder zurück, geht zum Rumänien. Und da haben wir jetzt, glaube ich, viel erzählt. Ich hoffe, es war für dich, für Sie als Hörerin jetzt nicht so verwirrend, weil es gibt einfach so viel. Eben verschiedene Sprachen, verschiedene Dörfer. Das Wichtigste ist einfach einmal hinfahren und anzufangen. Und das ist für mich echt das Spannende. Man kommt so an den Rand, schaut von Rumänien auf Europa und merkt, man ist eigentlich mittendrin, es ist viel Geschichte und man lernt so viel. Und gerade wenn man mit euch unterwegs ist, kann man euch natürlich alles fragen und da gibt es viel Dialog und viel Diskussion, aber eben auch gutes Essen und Wanderungen und schöne Natur. Über die Bären haben wir gar nicht viel erzählt, aber da sitzt man dann auch auf 2-3 Stunden und pssst, leise sein, die Bären kommen. Und dann kommen sie so in der Abenddämmerung und man sieht so die kleinen Babys und die Mütter. Also auch das sind so zauberhafte Momente. Aber ich glaube, jetzt müssen wir jetzt irgendwie, der Podcast sollte nicht zu lange werden, weil sonst irgendwie wird es dann vielleicht anstrengend fürs Zuhören. Aber ich hoffe, es war nicht anstrengend, liebe Hörerin, lieber Hörer. Und du hattest mit uns so eine kleine Gedankenreise nach Rumänien mit Hermann, mit Leo, mit unserem Team. Warst sogar mit uns in anderen Ländern, weil die Rumänen gern auf unseren Treffen mitkommen, mit der weltweit wandern Community, mit unserer Family, mit unseren Partnern auf der ganzen Welt. Wenn dir jetzt dieser Podcast gut gefallen hat, dann hätte ich eine große Bitte an dich. Bitte abonniere diesen Podcast auf deiner bevorzugten Plattform, auf YouTube, auf Apple Music oder Spotify und gib mir vielleicht, also wenn es dir gefallen hat natürlich, eine 5-Stern-Bewertung, weil dann kommt es in den Charts ein bisschen höher und dann können mehr Leute diesen Podcast hören. Auf unserer Webseite habe ich auch einen Bericht von meiner Reise aus Rumänien raufgestellt. Unter weltweitwandern.com könnt ihr in unserem Magazin diesen Bericht lesen. Ich habe auch mein E-Book dort, wo ihr Reisetipps von Packlisten bis Ausrüstungsempfehlungen runterladen könnt und ganz viel weitere Informationen bekommt. Ich bedanke mich recht, recht herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wieder treffen, wieder hören. Danke vielmals und danke auch euch zwei für das tolle Gespräch und danke fürs Zuhören, euer Christian Lade.
Cut. Das Pod, deine Podcast-Agentur.